Irina, oh mein fucking Gott, manchmal muss man Sachen einfach nur in die Welt hinausschreien und dann werden sie wahr. Kannst du dich noch an unsere letzte Folge erinnern?
Vorletzte Folge. Ich glaube, bei der letzten Folge konnte
ich
nicht...
War es die vorletzte?
War es die letzte? Ich weiß nicht. Du hast ständig Probleme, seitdem du weißt, dass du umziehen musst. Guckst du dir nämlich deine Manga-Sammlung an und hinterfragst die, was hätte ich noch gerne, was mache ich mit den Mangern, die vor 3 Jahren als eingezogen bist, in dieser Kiste gelandet sind und so weiter. Also ich bin gespannt, was noch für Probleme kommen. Aber sag, was ist Tolles passiert, seitdem du was in die Welt hinaus posaunt hast?
Ich konnte ein Problem lösen. Ich glaube, es war in der letzten Folge im Intro, doch ich bin mir recht sicher, habe ich nämlich erzählt, mein Death Note-Problem, dass ich ja hier die ganz alte Auflage mit dem Silberrücken habe, aber unvollständig. Mir fehlten da irgendwie 5 Bände oder so. Und dass ich hier immer bei Rebuy bestellt habe und dann aber diese Neuauflage, weil die gleiche ISBN-Nummer hat, mit den bunten Rücken, die jetzt gedruckt werden, immer bekommen habe. Und deswegen total verzweifelt war, weil ich nicht mehr wusste, wie ich jetzt diese alte Auflage komplett bekomme. Und Verena, wirklich... Original. Unsere Folge war vielleicht 1 Stunde online oder so. Dann habe ich vom lieben Björn, liebe Grüße an der Stelle, habe ich bei Instagram eine Nachricht bekommen und er meinte zu mir, ey Mike, das ist voll der Zufall, ich habe gerade eure Folge gehört und ich verkaufe gerade bei eBay Kleinanzeigen diese Auflage von Death Note mit dem Silberrücken, ob ich die haben möchte. Und ich so, geil ist das? Eigentlich wollte ich ja irgendwie versuchen, nicht die komplette Serie zu kaufen und so Einzelbände zu bekommen, damit ich es vollständig habe. Aber Verena, ich sage es dir, es war einfach meant to be. Ich habe die dem Björn dann abgekauft, er hat sie mir zugeschickt und es ist so geiler Zustand. Man würde ja jetzt sagen, die Bände sind ja irgendwie 20 Jahre alt oder irgendwie so oder knapp 20 Jahre. Ich glaube 2005 oder so ist der noch rausgekommen, ich weiß es nicht so sicher. Und die sind in 1A Zustand und bei den Bänden, die ich hier habe, meine alten, also die sind auch in einem guten Zustand, aber da ist vorne, also über dem Bild ist so ein Lack und der ist so ein bisschen zerkratzt und so leicht aufgeplatzt und sowas. Also es sieht schon so ein bisschen nicht mehr ganz so schick aus. Und jetzt habe ich einfach diese alte Silberrückenauflage von Death Note in einer richtig tollen Qualität im Regal stehen und bin einfach nur happy. Ist das toll?
Mega, mega. Das sind einfach richtig die besten Fans halt, die dann sofort so, hier, guck mal, Mike, hier, ich kann dir weiterhelfen, von Herzen.
Ja, ich werde jetzt immer, wenn ich ein Problem habe, werde ich das einfach laut in die Welt hinausrufen und dann hoffen, dass es gelöst wird.
Herzlich willkommen bei Otaku, dem Manga- und Anime-Podcast. Yeah! Mit Verena und der Princess of Hohle Fritten, Mike.
Hello, 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 buddy peoples. Es ist der 1. Januar und hier sind Mike und Verena für euch.
Hallo und Happy New Year.
Happy New Year, Verena, und Happy New Year an euch alle. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen. Oh my fucking God. Verena, ich komme nicht klar und ich bin selber erstaunt von mir. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal eine Serie auf aktuellen Stand gelesen habe. Ich bin ja sonst immer in diesem, ich habe was Neues angefangen, weil mein großes Ding war ja, ich habe meine Manga-Sammlung ja ganz krass reduziert. Ich habe wirklich aussortiert ohnegleichen. Ich hatte auch letztens auf Instagram ein Foto dazu gepostet und auf Threads übrigens. Ich bin voll der Threadfluencer geworden, also zumindest im Manga-Bereich. Ich poste sehr viel auf Threads, dieser neuen Instagram-Plattform rund ums Thema Manga. Und ich habe wirklich meine komplette Sammlung auf 3 Regale reduziert, weil ich ganz, ganz viele Serien, die ich im Regal hatte, die ich noch nicht gelesen habe, angefangen habe zu lesen. Und mich dann entschieden habe, okay, ist interessant, behalte ich. Bei 90% der Sachen war aber, die fliegen raus. Das ist nicht meins. Und ich habe wirklich meine Regale geleert. Und jetzt habe ich mir aber gedacht, Mike, du hast jetzt so viel gelesen, dass dir gar nicht so richtig gefallen hat und aussortiert. Du musst jetzt auch endlich mal wieder was lesen, bei dem du dir relativ sicher bist, dass es dir gefällt. Und Verena, ich habe was gelesen und ich bin so im Fieber. Und zwar Alice in Borderland. Oh mein fucking Gott. Hast du den Manga schon mal zufällig angefangen?
Ich habe den Manga auch gekauft, nachdem du vor ein paar Wochen oder Monaten schon mal so davon vorgeschwärmt hattest. Und ich habe in der Zwischenzeit, ich habe die komplette Netflix-Serie gesehen und ich habe den Manga bis auf die letzten beiden Bände gelesen. Also ich habe jetzt von Alice in Borderland 2 ungelesene aktuelle Bände. Das müsste die erste Season gewesen sein, die ich gelesen habe.
Ah, bis zum Beach.
Ja, nee, das Beach habe ich noch gelesen. Genau. Das komplett, aber das halt, wo dieser Kreuzkönig auftaucht, da habe ich, glaube ich, im Manga aufgehört.
Okay, dann hast du ja wirklich die komplette erste Staffel der Realverfilmung gelesen. Ist eine gute Stelle, um aufzuhören.
Nee, noch weiter. Gut. Ich habe bis zu diesem Containerkampf habe ich gelesen.
Ah,
Das ist Kreuzkönig, ne? Und nicht Pikkönig. Pikkönig war dieser...
Der Baller, der...
Der so freiläuft und diesen Kampf gegen Kreuzkönig. Ich glaube, der war noch später. Also Pikkönig dauert länger, aber die treffen ihn und dann treffen sie Kreuzkönig und irgendwann treffen sie nochmal Pikkönig. Aber ich habe gegen Kreuzkönig, habe ich gelesen. Das ist noch im Manga. War richtig gut.
Total. Ey, Verena, ich bin so im Fieber. Alice in Borderland ist so unfucking fassbar gut. Ich meine, wusste ich ja. Ich hatte, glaube ich, vor ein paar Folgen schon mal erzählt, dass ich ja mit der Realverfilmung irgendwie zweimal angefangen habe und bin da nicht so reingekommen und habe dann immer irgendwie so nach 10 Minuten ausgemacht oder nach Viertelstunde. Und weil mein Freund Kostas diese Serie auf Instagram so gehypt hat, bin ich ja dann dran geblieben und habe es richtig durchgezogen und war dann total im Hype. Und das ist jetzt auch schon so ein bisschen her, irgendwie ein Jahr oder so würde ich jetzt sagen, obwohl mein Zeitgefühl auch sehr schlecht ist. Und jetzt habe ich mir gesagt, jetzt ist eine gute Chance, um den Manga anzufangen. Und eigentlich hatte ich mir vorgenommen, dass ich nur bis zur ersten Season, wenn die endet, also dann aufhöre bei diesem Hexenspiel. Ich konnte aber einfach nicht aufhören. Und ich habe bis auf aktuellen Stand gelesen. Und jetzt ärgere ich mich, weil es mittendrin ist. Und jetzt fehlen ja noch 2 Bände. Der letzte kommt Ende März raus nächstes Jahr. Dieses Jahr. Oh mein Gott, da muss ich mir jetzt umstellen. Dieses Jahr. Und jetzt muss ich so lange noch warten. Das Gute ist, ich weiß ja, wie es ausgeht. Aber diese Serie ist so geil, wirklich. Also erstmal der Zeichenstil. So wahnsinnig gut. Es ist ein sehr realistischer Manga-Zeichenstil. Und die Bilder sind so dynamisch gemacht. Es sind so richtig emotional aufgeladene Bilder. Richtig individuelle Charaktere. Aus jedem Bild trieft es nur so vor Emotionen und Action und Gefühl. Und es ist so detailliert alles gezeichnet und so viel Dramatik und die ganzen Hintergründe, die da gezeichnet wurden. Wirklich, ich bin so begeistert davon. Und, also den Manga gab es ja vorher und die Realverfilmung haben sie ja danach gemacht. Ich finde, die ist wirklich sehr gut besetzt worden. Also ich habe alle Charaktere sofort wiedererkannt. Das hat total viel Spaß gemacht zu lesen. Und ich fand es ganz interessant, weil im Manga bekommt man nochmal viel, viel mehr Background-Infos, als man in der Realverfilmung bekommt. Die Charaktere werden viel vertiefter dargestellt. Man bekommt noch ganz viele Hintergrundinfos, die Tiefe der Charaktere einfach zeigt, was die in ihrer Kindheit oder an früheren Ereignissen im Borderland erlebt haben. Es gibt auch noch mal ganz viele Spiele, die überhaupt gar nicht in der Realverfilmung vorkommen. Obwohl ich auch sagen muss, das war eine der wenigen Sachen, die mich in diesem Manga tatsächlich richtig gestört haben. Das ist so ein richtiger Abfuck. Du hast dann ein richtig großes Spiel, das läuft und mitten, wirklich mitten im Spiel, knallen die dann ein anderes Spiel dazwischen. Dann wird es unterbrochen. Dann kommt erstmal irgendwie eine Rückblende. Ich glaube, es sind dann immer Rückblenden, weil die ja auch so schwarz gezeichnet sind. Dann kommt erst das Spiel und dann setzt wieder das andere Spiel ein. Und ich denke mir so, ey, what the fuck? Was zur Hölle soll das? Kann man diese Rückblenden, die sind ja schön. Zusätzliche Spiele ist alles gut und schön, aber warum muss man die denn genau mitten in ein Spiel packen? Ich finde, wenn man alleine von diesem wöchentlichen Veröffentlichungsrhythmus ausgeht, dann ist es ja noch verwirrender. Ich finde das immer schon, wenn ich den kompletten Manga-Band lesen kann, finde ich das schon verwirrend, das eine Spiel dann in meinem Kopf als angefangen erstmal so abzuspeichern, dann mich auf ein neues Spiel einzulassen und dann wieder meine Gedanken da zurückzurollen. Very strange, habe ich auch nicht so ganz verstanden. Und was ich auch interessant fand, viele Spiele sind auch nochmal ein bisschen anders. Allein das allererste Spiel im Manga ist ein anderes als in der Realverfilmung, weil im Manga ist es so ein Spiel, bei dem Feuerpfeile auf die Leute geschossen werden, je nachdem, was sie dafür losziehen und sowas. Ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, was das erste in der Realverfilmung ist, aber es ist auf jeden Fall irgendwie ein anderes.
Das waren Räume, die mit 2 Türen und in einem, ja. Eine Tür ist eine Flammenhölle und die andere Tür ist safe.
Stimmt, ich erinnere mich. Ja, ja, ja. Aber was ich im Manga richtig geil fand, das ist alles ein bisschen geraffter erzählt. Das ist ja auch oft im Manga im Vergleich zum Anime oder so. Und hier hatte ich das Gefühl, die Spiele waren wirklich sehr dynamisch. Es kam gar nicht so, dass irgendwelche Längen vorkamen oder so, weil in der Realverfilmung waren die Spiele auch oft mal über eine komplette Folge, also eine Stunde. Manche gingen sogar irgendwie über 2 Folgen und waren dann irgendwie 1,5 oder 2 Stunden, was echt richtig lang war. War immer okay, aber ein bisschen gezogen hat sich's schon. Und im Manga ist es alles viel, viel geraffter erzählt, viel dynamischer, viel schneller. Es liest sich so fluffig. Das einzige Problem, was mir jetzt so ein bisschen aufgefallen ist, war, ich finde, Alice in Borderland ist so eine Serie, wenn du die Twists kennst, die die Spiele haben, wenn du weißt, wie die ausgehen, dann nimmt es so ein bisschen die Fahrt aus der Story. Also dadurch, dass ich ja jetzt bei fast allen Spielen wusste, was passiert, hatte ich so ein paar Momente, bei denen ich gedacht habe, ja, okay, ich weiß ja jetzt, worauf es hinausläuft. Ich habe mich immer so gesetzt und habe gesagt, nein, Mike, du verfällst jetzt nicht da rein, dass du hier mal schnell vorblätterst oder so, sondern du liest es wirklich ganz ordentlich durch. Und es war auch jedes Mal trotzdem toll, weil immer auch noch mal ein bisschen andere Aspekte reingebracht wurden und so. Aber ich habe trotzdem gemerkt, Alice in Borderland ist so eine Reihe, bei der man zumindest sehr viel Zeit ins Land gehen lassen sollte, bis man sie nochmal liest. Weil wenn du den Twist in den Spielen kennst, ja, das nimmt es immer so ein bisschen raus. Aber was ich richtig geil finde und warum ich die Serie einfach feiere, ihr wisst ja, ihr kennt meine große Leidenschaft für Spiele-Mangas. Die Spiele sind so geil. Und ich finde vor allem geil, weil es die Art von psychologischen Spielen sind, bei denen es einfach vor allem darum geht, wie die Charaktere mit der Situation umgehen, wie unterschiedliche Arten von Menschen in einer Situation verfahren, mit dem Spiel umgehen, wie sie taktisch an das Spiel gehen, auch unterschiedliche Arten von Intelligenz haben und sowas und an die Spiele rangehen und diese psychologische Art von Kriegsführung, das ist so spannend gemacht gewesen, so übertrieben geil, ich habe es so gefeiert, ich finde die Spiele auch an sich so gut gemacht, weil die Spiele an sich sind ja relativ einfach, du hast dann irgendwie mal Verstecken oder eben dieses Hexenspiel, dass man rausfinden muss, wer von allen die Hexe ist. Das sind eigentlich alles relativ einfache Spiele oder Reise nach Jerusalem gibt's ja auch und sowas. Das ist relativ einfach, aber dadurch, dass die Spannung da reingebracht wird durch diese psychologischen Aspekte, ist das so interessant und auch so tiefgründig und ich finde es einfach nur übertrieben gut. Oder wie ging's dir bei der Serie?
Also ich stimme auf jeden Fall zu. Ich habe tatsächlich nicht damit gerechnet, dass ich Alice in Borderland so gerne mag. Ich dachte, es ist so ein bisschen overhyped. Also der Hype war schon relativ krass, als Hayabusa die Reihe damals angekündigt hatte. Da sind alle so steil durch die Decke gegangen, oh mein Gott, endlich. Und es gab auch schon vorher so eine englische Auflage und haben auch relativ viele, die, glaube ich, schon gekauft gehabt, weil sie halt nicht mal gedacht haben, dass die Reihe halt kommt, beziehungsweise eigentlich, nee, andersrum, sie wurde erwartet. Es war eine Lizenz und dann war man natürlich überrascht, dass sie bei Hayabusa kommt, weil Hayabusa damit nochmal so sein Manga-Repertoire erweitert hat. Die hatten ja bisher nur so Edgy-Zeug, Boys Love und diese schlechten Mord-Thriller-Geschichten irgendwie. Und dann jetzt Hayabusa, war so das erste richtige erwartete Manga-Highlight, was die jetzt ins Programm genommen hatten. Ist ja schon 2022, glaube ich, gewesen. Aber richtig gut. Und ich habe auch tatsächlich die Realfilmserie und den Manga so ein bisschen parallel gelesen und geguckt und hatte dann natürlich immer bei einer Variante dann schon, dass ich halt wusste, wie es weitergeht, weil ich es halt in einer anderen Variante schon gelesen hatte. Hat mich aber nicht gestört. Fand ich interessant, wie sie es halt in der anderen Variante dann umgesetzt hatten. Und abends so war es halt einfach so, dass halt die Reihenfolge der Spiele war ein bisschen anders. Also zum Beispiel diese Rückblenden, die dich im Manga so gestört haben, die haben die in der Serie teilweise an etwas anderen Stellen eingebaut haben, wo es mich nicht so krass gestört hat wie jetzt im Manga, wenn die in dem Kampf waren und dann auf einmal so erstmal einen halben Band Rückblende. Jetzt kommt auf einmal das erste Spiel von dieser Person zum Beispiel.
Ja, das ist doch auch voll Käse, oder? Ich frage mich wirklich, warum macht man das? Also warum hat der Autor sich dazu entschieden, sowas zu machen? Weil das doch einfach so den Lesefluss stört. Ich finde, Rückblenden können ja toll sein und können der Geschichte wirklich so eine gute Ergänzung geben, den Charakteren mehr Tiefe geben, aber dann pack sie verdammt nochmal an die richtige Stelle. Und manchmal verstehe ich sogar, wenn man es mitten in einem Spiel macht, weil man sagt, damit jetzt eine Weiterentwicklung des Charakters oder zum Beispiel, wenn zwei Charakter eine ganz besondere Verbindung haben, die in diesem Moment revealed werden soll, dann verstehe ich, dass man das auch in diesem Moment erzählen muss und dann eine Rückblende dazu macht. Aber jetzt bei Alice in Borderland war es ja wirklich, dass es einfach ein Spiel gab und dann random mittendrin ein anderes Spiel als Rückblende, das irgendwann mal früher stattgefunden hat. Also am Anfang ist es in Alice in Borderland ja, falls ihr die Story nicht kennt, es gibt ein großes Feuerwerk in der realen Welt und dann tauchen auf einmal ganz viele Menschen, sind dann im sogenannten Borderland und müssen da jeden Tag in Spielen gegeneinander antreten. um ihre Aufenthaltsgenehmigung zu verlängern. Und je nachdem, wie hoch das Spiel gerankt ist, umso lange wird ihre Lizenz dann eben verlängert. Alle Karten eines Kartenspiels müssen einmal gespielt werden. Und am Anfang kommen die 1 bis 10er Karten für Karo, Pik, was gibt es noch?
Kreuz und Herz.
Kreuz und Herz, genau. Die verschiedenen Symbole haben auch immer eine andere Bewandtnis. Herz sind zum Beispiel so psychologische Spiele und Kreuz irgendwie sportliche Spiele oder irgendwie sowas. Genau, dann kommt in so einem Spiel, während du gerade um Herz 10 spielst oder so, kommt dann, ach ja, übrigens, und früher gab es dieses Spiel hier für Kreuz 3. Und du denkst dir, ja, okay, nice to know, aber was genau hat das jetzt bitte an dieser Stelle hier zu tun? Es macht absolut überhaupt gar keinen Sinn. Und das fuckt mich dann wieder ab. Und ich glaube, vielleicht haben sie es auch aus der Realverfilmung, haben sie das da geändert, weil sie gesagt haben, gut, es macht einfach wirklich keinen Sinn und haben das vom Storytelling nochmal anders aufgebaut. Aber vor allem, wirklich meine Highlight-Spiele waren einmal das Hexenspiel im Beach. Also ich will jetzt auch nicht zu viel sagen. Wenn ihr es gelesen habt, dann wisst ihr, was ich meine, weil ich euch nicht spoilern will, wenn ihr die Serie nicht kennt. Und das Spiel, was du angesprochen hast, das mit dem Kreuz oder Karo König, auf jeden Fall der mit diesen Containern da, wo die immer an diesen Mast fassen müssen. Das war so gut. Ich fand das so geil und das hatte so krasse, heftige Wendungen und so viel Dramatik drin, weil auch oft die Charaktere ganz anders sich verhalten und diese Momente haben, dass du einfach gar nicht damit gerechnet hast. Ich finde, die überraschenden Wendungen, die es in der Geschichte gab, waren nie so an den Haaren herbeigezogen, dass man sich gedacht hat, okay, wo kommt das jetzt auf einmal her? Sondern das war immer so ein psychologischer Aspekt, dass du gedacht hast, nein, wie krass ist das denn, dass dieser Charakter sich jetzt so verhält und sowas macht? Und das hat so eine Spannung reingebracht. Und ich fand cool, am Anfang sind die Spiele alle relativ einfach gehalten und dadurch hat man halt super gut, dass man sehr einfach in die Geschichte reinkommt und die Spiele am Anfang total versteht. Und wenn du einmal dieses Konzept vom Borderland verstanden hast und weißt, wie das Land funktioniert, wie die Spiele grob funktionieren, dann werden die Spiele halt auch komplexer. Und zum Beispiel dieses Spiel, was ich gerade meinte, mit dem Kreuzkönig, mit den Kisten, wie heißt das, mit den Containern, wo das da stattgefunden hat. Das war schon relativ komplex, also da hat es wirklich irgendwie ein oder zwei Kapitel gebraucht, um überhaupt erstmal die Regeln zu erklären, wo man sich dann auch sehr drauf einlassen muss. Das Gute ist, wenn das Spiel einmal läuft, dann versteht man die Regeln auch immer im Spiel selbst und ach, das war so gut, wirklich, Verena. Ich war sogar kurz davor, das in einem meiner absoluten Top-Rankings hochzuheben, Alice in Borderland. Der einzige Grund, warum es die Serie nicht da reingeschafft hat, ist, dass ich leider wirklich sagen muss, die hat einen etwas schlechteren Reread-Faktor dadurch, dass man halt, wenn man die Plot-Twists kennt, dass das der Geschichte schon, finde ich, was wegnimmt. Und du hast dann nicht, dass du dann nochmal andere Sachen in der Geschichte entdeckst, die dir vorher nicht aufgefallen sind. Das spielt irgendwie nicht so eine große Rolle, fand ich immer. Sondern es ist eher umgekehrt leider dann so ein bisschen schade, dass man halt die Überraschungsfaktoren nicht mehr hat. Du hattest auch erst die Realverfilmung geguckt, ne?
Ja, so ein bisschen parallel. Ich weiß gar nicht mehr genau was. Also es war wirklich so, dass ich teilweise im Manga vorne war und am Ende habe ich halt die Realverfilmung zu Ende geguckt, weil der Manga ja noch nicht beendet ist in Deutschland.
Und fandest du das auch, dass das doof war, wenn du das dann doppelt gelesen hast, dass du dann die Plot-Twists schon kanntest?
Nö. Ich fand das interessant, nochmal in der anderen Variante zu sehen, wie es umgesetzt wurde. Es hat mich nicht gelangweilt.
Vielleicht ist das was, wenn man das wirklich so ganz nah beieinander liest und schaut, dass es dann nochmal was anderes ist. Oder ist es wieder so ein Personal-Me-Thing? Und andere sagen jetzt, ja, ach, das hat mich jetzt nicht gestört.
Ich fand auch beides gut, weil ich fand halt den Manga vom Zeichenstil halt richtig cool. Aber ich fand auch die Realverfilmung so vom Casting und von den Szenen und sowas fand ich halt auch richtig gut gemacht. Also ich hatte bei beiden Freude, das zu sehen und zu lesen. Und deswegen hat es mich, glaube ich, auch deswegen nicht gelangweilt. Wenn jetzt eine Variante jetzt so von der Qualität so abgestunken hätte, zeig optisch halt, dann wäre es vielleicht anders gewesen.
Bevor ich das gleich vergesse, ich habe aus Alice in Borderland natürlich auch noch das Zitat für den Titel der Folge rausgesucht. Und sonst brauche ich eigentlich ein bisschen länger immer, bis ich da irgendwas Gutes gefunden habe. Aber hier habe ich wirklich den ersten Band aufgeschlagen und ich hatte direkt ziemlich am Anfang ein richtig gutes Zitat. Und zwar, viel geiler wird's nicht mehr. Ich habe das gelesen und ich habe mir gedacht, okay, das ist es. Ich finde übrigens auch, dass der Manga vom Design allgemein her, also der Zeichenstil ist super schön, aber ich meine jetzt das Manga-Design von außen richtig geil gemacht ist mit diesem Schwarz-Rot. Also ein Band ist ja immer schwarz, dann einer rot, dann wieder schwarz, dann rot. Das sieht im Regal richtig, richtig geil aus. Und das, da habe ich letztens drüber nachgedacht. Ich finde, man merkt total, wie sich Manga-Design oder Buchdesign allgemein im Laufe der Jahre und Jahrzehnte verändert hat. Weil wenn ich mir alte Mangas angucke, die ich im Regal stehen habe, sowas wie Angel Sanctuary, Ranma 1/2 oder whatever, das sieht so anders im Regal aus. Und man sieht dem Manga, unabhängig davon, in welchem Zustand er ist, total das Alter an, weil man heute da ganz anders ans Design geht. Und ich finde, das sieht richtig schmissig aus. Und deswegen bin ich auch ganz oft bei Neuauflagen, dass ich mir denke, ja, die lohnen sich alleine schon, weil das viel stylischer im Regal aussieht. Wirklich random, aber Angel Sanctuary, so sehr ich diese Serie inzwischen auch liebe, aber das sieht so kacke im Regal aus, dieses hässliche Blau da mit diesem Schriftzug und oh, furchtbar. Und dann hast du jetzt dann Alice in Borderland, das ist dann ein richtiger Eyecatcher im Regal, finde ich.
Also ist es auch wichtig, dass die Bücher schön designt sind. Und du hast recht, die alten Sachen, also das sind so die Ende 90er, die erste Hälfte 2000 so bis 2010 vielleicht noch, da waren häufiger nicht so schöne Designs bei. Und da ist natürlich auch, wenn mal eine neue Flagge kommt, ist die Verleitung, sich das nochmal neu zu kaufen, extrem hoch, weil diese Designs heutzutage den alten irgendwie voll überlegen sind.
Voll. Und mir ist jetzt nochmal aufgefallen, früher war ja Rückenbild wirklich so das Ding, gefühlt jede zweite Serie hat ein Rückenbild bekommen. Macht man heute eigentlich echt gar nicht mehr. Und ich muss auch sagen...
Nee, komm wieder. Du liest die falschen Reihen. Bei Tokyopop gibt es momentan total viele Rückenbilder.
Ich habe das nur bei Shaman King gesehen, bei dieser Neuauflage, dass sie das da gemacht haben. Und was haben sie noch so?
Jede zweite Shoujo-Reihe kriegt ein Rückenbild. Dann okay, zum Beispiel die neue, aber auch die Fairy Tail, die Neuauflage, die hat, glaube ich, auch ein Rückenbild. Soul Eater hat ein Rückenbild in der Neuauflage. Ja, also mit den Shoujo-Reihen, so jede zweite Shoujo-Reihe. Lovesick Ellie, Hatsuharu... hier Blue Spring Ride, die Neuauflage hat ein Rückenbild, hier Vampire Knight hat ein Rückenbild, das ist jetzt wieder Carlsen, aber Carlsen macht viel mehr mit Rückenbildern als früher. Oder ja, so mäßig.
Spannend.
Am meisten Rückenbilder macht Tokyopop. Doch, das ist eine richtige Aussage.
Ich finde es auch irgendwie stylisch, wenn es gut gemacht ist. Ich glaube, der Nachteil war früher, dass die Serien ja noch liefen und man dann immer nur für, keine Ahnung, du hast halt ein Rückenbild auf 6 Bände oder so ausgelegt und dann gab es immer einen Bruch. Und dann fing das nächste an, das war ja bei Sailor Moon, Cardcaptor Sakura, Ranma 1/2 war das so, bei Ranma 1/2 war ja das schlimmste Rückenbild ever, wo dann mittendrin im Rückenbild abgebrochen wurde, weil die Serie dann auf einmal zu Ende war und ich, keine Ahnung, vielleicht war das ein deutsches Ding damals von Egmont, dass dann das halbe Bild noch nicht fertig war und dann war die Serie auf einmal zu Ende. Und das hat man natürlich heute nicht mehr, weil die meisten Sachen, die Rückenbilder bekommen, sind ja alte Serien, die dann nochmal neu aufgelegt werden. Und da weißt du ja von Anfang an, wie viele Bände es sein werden, wie viele Seiten und kannst das Rückenbild von Anfang an darauf abpassen. Dann kann ich mir vorstellen, sieht's halt wieder richtig geil aus. Ne?
Bei Rückenbildern, da müssen die Bücher auch vom Design richtig gut sein. Also dass halt wirklich die Rückenbilder auch eng aneinander, also die Bände müssen eng aneinander schließen. Wenn abends zu machen, ist es so, dass der Buchrücken so ein Tick schmaler ist, als wie das Buch dann im Regal steht. Dann hast du halt immer diese Spalten dazwischen. Zum Beispiel jetzt Kaze/Crunchyroll, die haben zum Beispiel so einen Buchrücken, der ist halt genauso breit, wie der Manga dick ist. Und wenn die ein Rückenbild machen würden, was sie ja super selten machen oder nie machen, dann würde das Rückenbild gut aussehen. Aber zum Beispiel bei Tokyopop ist es halt immer so, dass der Buchrücken einen Tick schmaler ist, als das Buch selber dick ist. Und dann hast du immer diese Spalten dazwischen. Deswegen sieht zum Beispiel Shaman King und so sieht nicht so gut aus, weil du halt immer so diese 2-3 Millimeter Luft hast zwischen den Bänden. Zumindest vom Rücken her, auch wenn sie eng stehen. Und irgendwie, ja, das ist ja schon wieder hier so totales Nerdgelaber von mir. Häufig gefallen mir die Rückenbilder deswegen nicht, weil die Wände halt nicht gut stehen. Und Vampire Knight wiederum, die haben auf jeden Fall das irgendwie so hingekriegt, dass es halt von der Buchrückendicke und der Dicke der Bände und diesem ganzen, wie stark der Knick halt ist und dass es nicht so rundlich ist, sondern so ein markanter Knick halt ist, vom Buchrücken zu Cover, da sieht das Buchrückenbild dann wieder gut aus. Aber es ist eine Kunst für sich. Also das kann man nicht mit jedem Manga irgendwie machen.
Vor allem, also ich weiß nicht, ob das so ein früher Ding war, dass die Leute da noch nicht technisch so auf der Höhe waren. Weil bei meinen Sailor Moon Bänden oder auch Magic Knight Ray Art oder auch Cardcaptor Sakura, da sind die teilweise so ein bisschen nach oben und unten verschoben. Das heißt, dann hat hier Sailor Mars, hat ein Auge hängt viel weiter unten als das andere. Das ist dann wieder weiter oben. Und ich glaube, die haben das früher teilweise echt richtig schlecht abgepasst, dass die Bilder dann einfach kein harmonisches Bild ergeben. Und also, wenn man so ein Rückenbild macht, dann muss man sich aber auch richtig Mühe geben.
Hi, ich bin Milk von Duck Victory und ich habe eine Manga-Empfehlung. Und nicht gleich skippen, wenn ihr gleich Sportmanga hört, aber es ist Blue Lock. Und zwar ist es Fußball meets Hunger Games. Japan sucht den krassesten, abgefahrensten Stürmer, um endlich wieder bei der WM eine Chance zu haben und zieht dabei einfach so ein Hunger Games-mäßiges Tournament auf, was einfach komplett drüber und überzogen ist. Aber es ist so geil. Die Emotionen, die Freundschaften, die da entstehen, einfach die, oh mein Gott, du liest es und es entstehen Szenen in deinem Kopf, dass du danach eher das Gefühl hast, du hast ein Anime geguckt als ein Manga gelesen, weil es einfach so lebendig ist alles und I can't, wirklich. Es gibt auch ein Anime dazu, der ist aber leider nicht so gut, ziemlich stiff gezeichnet, einfach sehr lifeless und gar nicht vergleichbar mit dem Manga. Die Synchro in Deutschland ist leider auch echt miserabel, wirklich hundsmiserabel. Aber der Manga, absolute Empfehlung, Blue Lock, gönnt ihn euch.
Oh mein fucking Gott, Verena, ich freue mich in jeder Folge aktuell auf dein neuestes One Piece Update. Und die wichtigste Frage, die ich direkt am Anfang hier stellen muss, ist natürlich, hast du den dramatischen Band, was war es, 59 oder so, hast du ihn gelesen?
Ja, vor einer Stunde.
Oh mein Gott, nein, schockiert. Extra noch für einen Podcast?
Ja, also auch nicht nur für einen Podcast, sondern ich wollte das halt noch also ich will diesen Marineford-Arc noch abschließen, solange ich noch zu Hause bin, bevor ich in die also wir produzieren halt vor, bevor ich dann halt zur Familie fahre, über die Feiertage, über den Jahreswechsel. Und dann wollte ich nicht dann zu Hause bei Mama sitzen und heulen und oder halt irgendwie so, oder dann halt, ich lese das und dann werde ich ständig unterbrochen. Verena, hast du Hunger? Verena, ich will was von dir. Verena hier und Verena da.
Stör mich nicht, Mama. Ich bin gerade in einem ganz dramatischen Arc.
Ja, das geht nicht. Ich musste das hier in Ruhe lesen und kann da nicht im Kinderzimmer sitzen und dann ständig geht da jemand durch oder will was von mir und...
Verstehe ich.
Das macht ja die ganze Stimmung kaputt und ich habe mich ja sowieso schon so da reingesteigert. Ich muss mal, also ich habe seit dem letzten Mal, wo war ich? Mitte Water Seven war ich. Die waren noch auf dieser Water Seven Insel. Und in dem Arc, der ist ja so ein bisschen zweigeteilt, die verlassen ja die Insel und müssen noch an einen anderen Ort, um da einer Person zu helfen. Und das hatte ich halt alles noch nicht gelesen. Und Water Seven fand ich halt auch richtig, richtig stark. Dann kam ja noch der Thriller Bark Arc. Also ich habe richtig viel gelesen. Der Thriller Bark Arc ist nicht so lang, aber das ist auch wieder zweigeteilt. Das ist einmal die Thriller Bark. Für mich ist das so ein Halloween-Special irgendwie gewesen. Das war ein Arc im Geister-Grusel-Zombie-Motto halt, ne? Also so wie ein bisschen Nightmare Before Christmas oder so. Oder ja, wie man sich ein Halloween-Special so 5-6 Bände vorstellen würde. Das war Thriller Bark. Und dann ging das aber noch weiter. Dann haben die nämlich auch noch mal die Insel verlassen, weil die nämlich dann noch mal auf eine Zwischenstation mussten. Weil die wollen ja auf der Grand Line immer weiter. Und da ist dann halt irgendwann ein Hindernis. Und dafür müssen sie das Schiff halt im Prinzip präparieren lassen, um dieses Hindernis zu überwinden. Und dann waren sie halt auf dieser Zwischenstation. Und dann kam aber praktisch noch mal ein Zwischenfall mit diesem Marineford-Arc. Was ist das? 57 bis 63 oder sowas in die Richtung. Oder 55 bis 63. Und das hatte sich dann am Ende von Thriller Bark halt angedeutet, dass dann so die ersten Events irgendwie eingeläutet wurden, die dann so, oh mein Gott, jetzt steht gerade das und das an. Das war dann im Prinzip eine Kriegserklärung. Doch das mit der Kriegserklärung, das kann man sagen, weil Marineford hat halt dann ein mega krass episches Finale, einen sehr intensiven Kampf zwischen mehreren Parteien. Und natürlich in Kriegen gibt es auch immer viele Opfer. Und das war auch sowieso für One Piece, war das halt ein ganz einschneidender Arc, der im Prinzip alles, was danach kommt, noch mal irgendwie verändern wird. So, genau. Also das war so das erste richtig große Highlight. Und danach muss sich One Piece jetzt irgendwie wieder, glaube ich, ein bisschen neu aufbauen. Und alle müssen sich so ein bisschen neu orientieren, weil halt einfach die Weltordnung und die Machtordnung wurde durch diesen Krieg in Marineford Arc etwas auf den Kopf gestellt. Das kann man auch sagen, weil das kann man sich, glaube ich, dann so ein bisschen zusammenreimen. Oh, und ich hatte mich ja schon so vorher hineingesteigert. Ich bin ja Expertin darin, mich da hineinzusteigern. Das ist ja richtig schlimm. Ab da, wo die ersten Indizien dazu waren, dass es jetzt zu diesem Marineford geht, wo ich so viel Respekt vor habe die ganze Zeit. Ich hatte wirklich viel Respekt davor, obwohl ich kaum was wusste. Und dann immer schon, ich habe immer, wenn ich einen Band gelesen habe, ich habe dann immer den nächsten Band durchgeblättert, was da drin passieren wird, damit ich weiß, ob ich ihn heute Abend emotional noch lesen möchte. Und ich habe bei diesem 59. Band, habe ich mir jeden Tag angeguckt und mich emotional darauf, ich habe den wirklich seit einer Woche, gucke ich mir diesen 59. Band an und lese mir dann nochmal die und die Szenen halt irgendwie durch und dann blätter ich wieder in 58 und gucke dann nochmal, hier und hier und hier und wie weit sind sie jetzt da. Und ich habe mich da so hineingesteigert, dass ich tatsächlich vom Verlauf von diesem Marineford-Arc, davon hatte ich erst überhaupt nichts mitbekommen, ich hatte überhaupt keine Ahnung, weil ich nur auf diese eine Sache so krass fokussiert war. Und dann habe ich euch immer Sprachnachrichten aufgenommen, weil wir ja wussten, okay, wir nehmen heute diese Folge auf und ich wollte eigentlich ganz gerne Band 59 noch lesen und immer so, Mike, ich schaff das nicht bis 59, ich glaube nicht, das ist super unwahrscheinlich, dass ihr das schafft. Und du dachtest nur, oh, die labert bestimmt, ich kenne doch Verena hier. Und dann habe ich tatsächlich, ich habe alles hinten angestellt, also ich habe auch meine Arbeit hinten angestellt, also natürlich, ich habe noch gearbeitet, aber halt nur absolutes Minimum und habe mich dann jetzt die Nachmittage zu Hause immer auf diesen Manga halt gestürzt, aber auch nicht so richtig, weil ich dann noch immer das alles noch nachgearbeitet habe. Dann habe ich mir diese Artbooks gekauft, die sind richtig geil, diese von Viz Media gibt es 3 Hardcover Artbooks,
Color Walk
Compendium und das zweite Artbook, das ist halt im Prinzip Water 7 bis Marineford. Und dann habe ich mir da immer noch mal alle Sachen angeguckt, weil es sind halt auch immer die ganzen Chapter-Seiten drin und dann mal wieder so eine Seite von so einer Szene, die mich so ein bisschen schon wieder emotional aufgefühlt hat.
Aber du musst mir das mal erklären, Verena, ne? Also ich versuche das wirklich nachzuvollziehen und mich da in dich hineinzuversetzen, wie du das fühlst, weil ich bin das komplette Gegenteil, ich bin ja komplett emotionslos. Wenn irgendwas passiert, dann lese ich das aus so schriftstellerischer Sicht, dass ich dachte, oh, das ist aber jetzt wirklich gutes Storytelling oder interessant. Und wenn irgendwas Schönes passiert, aha, cool, okay. Wenn jemand krepiert, aha, okay. Und ich bin da wirklich, ich gucke da einfach so aus dieser Sicht drauf. Aber du bist ja dann wirklich, ich habe das Gefühl, du steigerst dich da so krass rein und du fühlst das wirklich, als würdest du das selbst miterleben, als wären das deine besten Freunde, die mit dir auf diese Reise gehen, das wäre das alles Wirklichkeit und dass dich das emotional so krass mitnimmt. Du musst mir unbedingt jetzt mal erklären, ich finde das wirklich ganz faszinierend. Und das Geile ist ja, dass du dich ja sogar, du hast dir diese Szene, die wir nicht spoilern wollen, hast du dir ja 50 Millionen Mal sogar vorher angeguckt. Du wusstest, dass sie kommt. Du hast dich in Vorbereitung dir die zigmal angeschaut und hast noch immer gesagt, ich lasse mich da gar nicht voll drauf ein und so. Und trotzdem hat es dich jetzt so emotional mitgenommen. Wie geht es?
Das macht für mich eine 10 von 10 Reihe unterscheidet von einer 6 bis 7 von 10. Also viele Reihen versuchen es ja, weil sie bestimmte Elemente einbauen, die so emotionale Effekte halt auf den Leser haben könnten. Aber es ist ja nicht jede Reihe so, die dann auch wirklich dahingehend überzeugt. Also ich lese andere Reihen, da passieren schlimme Sachen und die lassen mich halt zum Beispiel total kalt. Also das geht halt auch, aber One Piece hat mich verzaubert. Ich feiere das richtig, ich habe die Strohbande ins Herz geschlossen. Man hatte ja dadurch, dass One Piece ja seit 20 Jahren schon so super bekannt ist, kennt man auch viele Charaktere. Ich habe einige Charaktere, die konnte ich überhaupt nicht einordnen, aber ich wusste, dass es diese Charaktere gibt. Aber nicht, wozu sie gehören, was sie machen und so weiter. Und man hat dann auch schon so im Vorfeld, sucht man sich so seine Lieblingscharaktere raus, die man einfach so vom Design halt richtig cool findet. Da steigert man sich automatisch irgendwie dann noch irgendwie mit mehr rein. Aber ich finde One Piece auch wirklich, wirklich toll. Also dieses Arc-Konzept mit den Inseln, das gefällt mir momentan ziemlich gut. Also es gab jetzt Arcs, die haben mir besser gefallen, andere, die haben mir schlechter gefallen. Zum Beispiel, ich fand halt Alabasta immer noch richtig gut. Water 7 fand ich richtig gut. Und jetzt Skypia oder Thrillerbug, die fand ich halt nicht so gut, die Arcs. Aber dafür hat dann zum Beispiel der Marineford-Arc, der hat nochmal so richtig fürs Fanherz, hat der erstmal richtig gepunktet, weil der auch schon wieder so ein paar Sachen halt rausgehauen hat, die eigentlich auch so von den Story-Elementen ganz klassische Zutaten sind. Auch das, was mich so aufgeregt hat, was mich so emotional belastet hat, das ist auch ein ganz klassisches Element, um halt den Leser noch mehr zu fesseln. Also ich kann nicht vorhersagen, ob die Reihe mich bewegen wird oder nicht, wenn ich mir jetzt einfach nur den Handlungsverlauf anschaue. Das ist dann auch, da kommt alles zusammen. Und man verbringt ja mit der Strohbahn, man verbringt ja so viel Zeit, weil jetzt habe ich 55 Stunden oder was an dieser Reihe halt schon gelesen, habe mir irgendwie 20 Stunden Anime noch dazu angeschaut. Also 70 Stunden, ich bin ja jetzt seit 6 Wochen oder was halt daran, One Piece zu lesen. Oder seit 4 Wochen, es ist halt eine lange Zeit und ich lese hier noch weitere 4 Wochen wahrscheinlich dran. Dann 2 Monate, wo ich mich halt emotional nur mit der Strohbahn beschäftige. Also ich habe jetzt gerade ein bisschen Angst, dass ich in so ein kleines emotionales Loch falle. Es ist ja auch so ein bisschen vergleichbar mit anderen Reihen, wo halt was Krasses passiert. Und dann nimmt die Geschichte, die baut dann erst wieder neu auf. Dann ist halt nach diesem großen emotionalen Chaos dauert es ein bisschen, bis man wieder auf dem gleichen Niveau seine Emotionen vielleicht aufbaut oder die von dem Leser die Emotionen halt aufbauen kann. Das ist aber auch immer so, wenn dann so was Spektakuläres wie jetzt dieser Krieg im Marineford-Arc von diesen ganzen Parteien passiert, mit der Auflösung, wie es dann halt ausgegangen ist und dann, ja, wie geht es jetzt mit der Welt weiter? Es wird ja wieder aufgebaut, man kann auf dem Niveau nicht weitermachen, es ist einfach krass. Ich hatte Tränen in den Augen, mich haben die Charaktere wirklich berührt und so ein paar Sachen waren halt auch, also natürlich, es waren Elemente drin, wo man dann so denkt, ja, wie passiert es jetzt? Ach so und so, okay. Also ich habe mir versucht, es mir harmlos zu reden, es hat aber nicht so richtig geklappt. Aber ich habe versucht, es so analytisch halt, ne? Ah ja, oder der hat das und das Element benutzt und so und ah hier voll der alte Hut und in der und der und der Geschichte ist ja so was Ähnliches passiert, aber...
Also ich beneide dich da wirklich total drum. Ich finde das so toll. Also wahrscheinlich ist es für dich dann natürlich jetzt auch alles immer sehr emotional aufwühlen und so. Aber ich finde das so eine tolle Eigenschaft an dir, weil sich so sehr auf eine Geschichte einlassen zu können, dass es dich so emotional bewegt und mitreißt, finde ich so eine tolle Eigenschaft. Und ich wünschte, ich könnte das auch. Ich frage mich, ob das was ist, dass man irgendwie lernt, je nachdem, wie man erzogen wurde oder was, ob das irgendwie angeboren ist oder was weiß ich. Aber ich finde das ganz beneidenswert, dass du die Geschichten so krass fühlst und dass dich das alles so bewegt und du da so richtig mitfieberst. Und deswegen ist das ja auch so schön, wie du immer deine Leidenschaft hier teilst. Und ich glaube, das ist der Grund, weil du das so fühlst, dass ich ständig wirklich Bock habe, mir One Piece zu kaufen, um das jetzt doch zu lesen. Weil ich mir denke, ich möchte diese Gefühle, die Verena hat, ich möchte das auch fühlen, ich möchte das auch lesen.
Man hat aber keine Garantie dafür, dass es halt klappt. Und wir sind so richtige Junkies. Wir sind immer auf der Suche nach der nächsten Geschichte, die einen emotional so fesselt, wie es jetzt zum Beispiel bei mir jetzt One Piece aktuell ist. Oder du hast ja auch deine Reihen, die dich einfach so krass fesseln und dann suchst du eine neue Reihe in der Hoffnung, dass sie so emotional toll ist wie Billy Bat oder
XXXHolic, Death Note,
genau. Ja, und das sucht man und dann fängt man die nächste Reihe an und du merkst halt schon am Anfang der Reihe, hat die Potenzial dazu, mich genauso mitzunehmen oder nicht. Und dann bricht man die Reihe halt wieder ab, weil wenn die es nicht schafft, einen emotional so zu bewegen oder von der Spannung so zu bewegen, wie die Reihe, die jetzt das Referendum halt dazu ist, dann hilft es nicht, wenn es bei jemand anderem funktioniert hat. Ich bin auch immer auf der Suche nach diesen Reihen, die das halt irgendwie schaffen. Ich hatte bei One Piece halt die Hoffnung vorher, dass die Reihe das halt schaffen wird. Aber bei One Piece war es auch immer so, dann haben halt teilweise die Stimmen, die One Piece halt früher schon gelesen haben und die jetzt neue Reihen lesen, die tun dann immer so, als seien sie erwachsen geworden und sie sind jetzt über One Piece hinweg und das war halt aus ihrer Kinderzeit oder sowas in die Richtung. Jetzt gibt es ja viel krassere Geschichten, die ja noch emotional noch mehr aufwühlen und One Piece ist halt eigentlich so für Kinder halt, ne? Und jetzt komme ich da mit meinem Alter daher und gehe halt da total drauf ab. Aber One Piece hat einfach so viele Besonderheiten, was andere Reihen nicht haben, weswegen One Piece wahrscheinlich auch so erfolgreich ist und mittlerweile über 100 Bände hat und Oda will ja noch wahrscheinlich noch so 30 Bände zeichnen oder sowas. Also es sind ja erst 80% der Reihe sind ja erst erzählt. Da bin ich echt gespannt. Und das finde ich bei One Piece ein bisschen schade. Das hat mich auch ein bisschen verunsichert. Aber da habe ich zum Beispiel, Florian ist ja ein richtig krasser One Piece-Fan, den kennst du auch. Da habe ich dann ein bisschen drauf vertraut. Oh mein Gott, das ist eine seiner absoluten Lieblingsreihen, neben Jojo, neben Monster, neben Hunter x Hunter. Und das muss einfach matchen mit One Piece. Und mir habe ich mir gedacht, Und dann habe ich mir meine Lieblingscharaktere natürlich auch im Vorfeld rausgesucht. Ich bin jetzt überrascht. Ich dachte immer, ich mag Ruffy nicht. Weil ich fand ihn als dummes Kind, fand ich sein Design nicht so schön. Ne? Da dachte ich mir so, irgendwie ist das mit den großen Augen und der ist so dünn. Und ich habe das mit der Gum-Gum-Frucht halt alles nicht verstanden. Und mit seinem blöden Hut. Und irgendwie, ich fand ihn vom Design halt irgendwie voll uncool. Und jetzt liebe ich Ruffy. Also er wäre jetzt zum Beispiel, wenn man ihn mit Zorro vergleicht oder wenn man ihn halt mit Ace vergleichen würde, dann würde ich Ace oder Zorro natürlich attraktiver finden als Ruffy. Aber ich finde Ruffy als Charakter einfach richtig, richtig toll. Und das ging sogar relativ schnell so, dass ich Ruffy sehr schnell sehr lieb gewonnen habe. Und das ist auch super wichtig, dass man gerade die Hauptcharaktere, ne, dass man die mag. Wobei ich sowieso ein bisschen komisch finde, weil ich ja jetzt ein paar mehr Charaktere aus One Piece kennengelernt habe. Und da kommen halt wirklich Charaktere in die Strohhutbande, von denen habe ich vorher noch nie was gehört. Und die kommen da so in Band 45 oder 40 kommen die halt rein. Ich denke mir so, ich habe noch nie eine Figur von dem gesehen. Ich habe überhaupt noch nie ein Bild von dem gesehen. Der ist mir noch nie aufgefallen. Ich dachte nicht, dass er in die Strohhutbande kommt. Und ich dachte, okay, der stirbt wahrscheinlich sofort wieder. Habe ich dann einen Freund gefragt, du, der und der Charakter, den kenne ich nicht. Stirbt er bald? Nö. Der ist noch nicht beliebt.
Geil.
Das finde ich krass. Also es gibt halt die Strohbande. Es ist ja Ruffy, Zorro, Sanji, Nami und Nico Robin und Chopper. Mhm. Das sind so, die man kennt.
Ja.
Aber alle anderen kennt man nicht.
Nee, ich wüsste also auch niemand anderen sonst, ja.
Das fand ich interessant, dass halt die Charaktere von der Beliebtheit so super krass unterschiedlich sind. Und Chopper soll auch richtig unbeliebt sein. Ich frage mich, was mit Chopper noch passieren wird, weil er ist jetzt einfach nur ein Plüschtier, so ungefähr. Da hat Splore mich ein bisschen gespoilert, unbeabsichtigt, dass er Chopper nicht mag. Jetzt frage ich mich die ganze Zeit, was Chopper in den nächsten 50 Bänden noch machen wird, dass er so in der Beliebtheit bei Florian verkacken wird. Also, na, mal gucken.
Oh, ich bin jetzt total im Fieber, Verena. Du hast mich so mit deinem One-Piece-Geschwärme angesteckt. Ich hatte gerade eine Idee, während du erzählt hast. Also pass auf. Wir haben ja früher schon mal Buddy Reads mit der Community gemacht, als wir noch einen Patreon-Account hatten. Und was hältst du davon, wenn wir zusammen einen One-Piece-Buddy Read machen, mit allen Otaku-Hörenden zusammen, die Lust darauf haben? Das ist auch cool, weil es wirklich dann für alle ist. Du bist die Rereaderin und nimmst so alle Leute mit, die die Serie schon kennen. Und dann vielleicht noch irgendwas entdecken, das ihnen bis dahin noch gar nicht so aufgefallen ist oder die einfach Bock auf einen Reread haben. Und ich bin der Neuling, der diese One-Piece-Welt noch so gar nicht richtig kennt und einfach komplett neu entdeckt. Oh mein Gott, das ist so geil. Ich bin total on fire. Ich hab richtig Bock drauf. Ist natürlich die Frage, wer von euch, die uns zuhören, darauf Lust hätte. Deswegen kommentiert doch gerne mal, wenn ihr uns über Spotify hört, direkt hier in der Folge, ob ihr bei einem One-Piece-Buddy-Read dabei wert. Oder ansonsten schreibt mir auch gerne eine Nachricht bei Instagram. Ich glaube, das wird ein richtig geiles Projekt und ich hätte so Bock darauf.
Hallo Mike und Verena, mein Name ist Jasmin. Ich wollte euch einfach mal sagen, wie dankbar ich für diesen Podcast bin und vor allem für dieses Comeback. Es ist einfach so, so toll, euch zuzuhören und dieses neue Konzept mit den Audios und den Titeln, mit den Zitaten. Ich finde es einfach super. Viel zu Manga kann ich momentan nicht sagen, weil ich leider in so einem kleinen Lesesumpf bin. Viel Stress auf Arbeit, Winterzeit und so. Aber ich liebe es trotzdem, immer eure Podcasts anzuhören und das ist doch die Hauptsache.
Verena, du hast mich geinfluenced mit etwas, was du selbst nicht gelesen hast.
Nein, so schlimm war es nicht. Ich erinnere mich an die Sprachnachricht. Ich hatte die Manga-Day-Leseproben gelesen und habe euch geupdatet, was ich alles gelesen habe und wie ich das alles fand. Und das habe ich nämlich nur so ganz beiläufig erwähnt, glaube ich.
Und ich habe das gehört in deiner Sprachnachricht. Ich habe gedacht, wie geil ist das denn? Weil Verena hat mir erzählt von Dracula Midnight Children. Es wird aber nicht Dracula geschrieben, sondern Hashtag DRCL. Also im Grunde Vokale weggelassen. Ey, ich liebe Vampire, total mein Ding. Ich weiß, eigentlich ist das voll das abgelutschte Ding. Vampire kann eigentlich niemand mehr sehen, aber ich liebe Vampire immer noch oder vielleicht auch wieder. Ich hatte so eine Zeit, da war ich auch so ein bisschen vampirübersättigt, aber ich finde, langsam geht's wieder. Und das hier ist eine von Bram Stokers Dracula inspirierte Variante. Das ist ja so die berühmteste Dracula-Geschichte überhaupt. So ein uralter Klassiker, der ist ja auch 20 Millionen Mal verfilmt worden. Und es gibt sogar einen Manga dazu, nicht auf Deutsch, aber ich kann mich noch erinnern, dass ich den damals, als ich mit Marc in Thailand war, habe ich den gesehen, und zwar aus der Manga Classics Reihe, Bram Stokers Dracula, in einem One-Shot, und die haben so ganz viele klassische Geschichten wie das Dschungelbuch und sowas, und da hatte ich nämlich das auch schon gelesen und fand das schon richtig gut. Und als du dann meintest, bei Hayabusa ist so eine Neuinterpretation von Bram Stokers Dracula rausgekommen, ich so, oh mein fucking Gott, ich muss es direkt bestellen. Und ich dachte mir, okay, cool, irgendwie mal ein bisschen andere Interpretation dieser Geschichte zu lesen. Aber Verena, mir war überhaupt gar nicht klar, was für ein unfucking fassbar geiles Ding ich mir da bestellt habe. Ich bin dir auf ewig dankbar, dass du mir das gesagt hast, weil ich hatte überhaupt gar nichts von dieser Serie mitbekommen. Ich habe mir jetzt auch vorgenommen, wirklich, ich werde die Neuerscheinung der Verlage wieder härter durchgucken. Ich hatte das so in den letzten Jahren, als ich so ein bisschen raus war, habe ich das alles so ein bisschen laissez-faire behandelt und nicht mehr alles so genau durchgeguckt. Aber man muss da wirklich nochmal mehr ein Auge drauf haben, weil es kommen doch immer mal wieder richtig geile Highlights raus. Und das hier ist eins davon. Also man muss dazu sagen, mit dieser ursprünglichen Geschichte von Dracula von Bram Stoker hat das jetzt gar nicht mehr so viel zu tun. Es sind schon die gleichen Figuren, die darin vorkommen, aber die sind alle doch sehr angepasst und verändert worden, haben teilweise auch andere Backgrounds bekommen, sind auch so ein bisschen angepasst worden, und auch die Geschichte allgemein, die erzählt wird, weicht sehr stark davon ab. Also ich hatte jetzt nicht so richtig das Gefühl, dass ich die Geschichte von Bram Stoker da lese, sondern wirklich eine Neuinterpretation, die nur halt in diesem Universum und mit den gleichen Charakteren spielt und ein bisschen ähnliche Settings hat. Aber es war so gut. Erstmal, ich muss mich über die Zeichnungen auslassen, Verena. Ey, ich habe in meinem Leben noch nie so geile Zeichnungen gesehen, und ich habe wirklich schon so viele Zeichnungen gesehen, aber die waren so überragend gut. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass jede einzelne Seite von diesem Manga ein absolutes Meisterwerk ist. Du blätterst das auf, du schlägst jede Seite auf, und jedes davon ist ein eigenes künstlerisches Meisterwerk für sich. Das ist so künstlerisch jeweils drangegangen. Die Charaktere sind so schön designt. Das Design der Seiten, es sind so ausführliche Hintergründe. Ja, ich habe schon super viele unfassbar geile Zeichnungen gesehen, aber noch nie, dass ich dachte, das ist auf so eine künstlerische Art Kunst. Also ich weiß gar nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Da sind auch teilweise so dynamische und interessante Blickwinkel reingebracht und mit so künstlerischen Aspekten gemacht, dass Dinge auf den Kopf gedreht oder wie durch so ein Kaleidoskop. Und das ist einfach auf so eine Art wunderschön, die so next level ist. Wirklich, ich kann das gar nicht anders beschreiben. Man kann da nur in kompletter Euphorie über diesen Zeichenstil ausbrechen. Es ist einfach so geil. Es ist die ganze Atmosphäre, die da aufgebaut wird. Was man für eine unfassbare Atmosphäre alleine durch Zeichnungen aufbauen kann. Und wenn du dann Charaktere siehst aus Blickwinkeln, die dich durch Spiegel anschauen, und die Orte, die da gezeichnet wurden, oh mein Gott, ich könnte euch noch hier ewig lange Monologe halten. Ich könnte jetzt hier durch diesen Manga blättern und euch von jeder einzelnen Seite vorschwärmen. Alleine jedes Haar, wie wallend das hier fällt, es ist einfach nur überragend gut. Aber ich fand auch die Geschichte einfach richtig gut gemacht. Also, wie gesagt, es ist schon eine sehr starke Neuinterpretation. Man erkennt nur in Zügen die ursprüngliche Geschichte. Aber gerade das fand ich irgendwie spannend, weil ich habe Dracula wirklich, ich habe das Buch gelesen, ich habe diesen Manga-Classic gelesen, ich habe schon Hörspielinterpretationen, ich habe schon Bühnenversionen von Dracula gesehen. Und das hier ist mal wirklich was komplett anderes gewesen, mal was ganz Eigenes. Man muss sich sehr auf die Geschichte einlassen, weil es teilweise ein bisschen verwirrend sein kann, weil es auch so mit Identitäten spielt. Es gibt zum Beispiel einen Charakter, die Identität habe ich noch gar nicht so genau durchschaut. Die Person ist tagsüber Luke und nachts Lucy. Und ich habe noch nicht verstanden, ob das jetzt irgendwas so ein Crossdressing ist oder so ein bisschen so ein Ausleben oder ich weiß es gar nicht, oder ob das einfach irgendwie so ein bisschen was Mysterisches auch ist. Total interessant. Und auch die Charaktere, wie die geschrieben sind, Es ist so gut gemacht. Und Dracula selbst ist in dieser Geschichte noch gar nicht so krass vorgenommen. Also die Geschichte startet damit, falls ihr die ursprüngliche Geschichte von Dracula kennt. Oder vielleicht habt ihr auch diesen neuen Film gesehen, der letztens rauskam. Die letzte Überfahrt der Demeter oder so. Das war so ein Horrorfilm, der auch lose auf der Geschichte von Dracula basiert. Also es ist ja ein Kapitel, diese Fahrt mit der Demeter, wenn Dracula dann nach England überschippert. Wird in diesem Film erzählt und damit startet eigentlich auch die Geschichte hier mit dem kurzen Ding, was auf der Demeter passiert und alleine das ist so beeindruckend, gleichzeitig so gruselig und atmosphärisch und spannend erzählt. Es ist einfach so unfassbar gut und ich glaube, das ist wieder so eine Serie, ich muss die jetzt erstmal zur Seite legen, weil mehr als dieser eine Band ist ja jetzt auch noch gar nicht draußen und ich muss jetzt erstmal warten, bis neue Bände draußen sind und das am Stück lesen. Ich hoffe, es wird nicht so eine ganz lange Serie, dass das irgendwie nach 5, 6 Bänden oder so abgeschlossen sein wird. Ich glaube, das reicht auch und dann, glaube ich, werde ich das am Stück lesen. Also Verena, ich kann nur sagen, ich bin restlos begeistert.
Du steckst mich jetzt richtig an.
Ja.
Also ich war nämlich am Anfang gar nicht so begeistert. Dann hatte ich, weil ich auf den Online-Bewertungen geguckt habe, da war die SCL war halt so eine 7 oder was. Ich dachte, ja, 7 kaufe ich nicht. Ich kaufe eine Manga rein, die eine 8 haben. Also 8 von 10 und nicht 7 von 10.
Drunter weiß nicht.
Ja, und dann war das auch noch irgendwie 12 oder 13 Euro pro Band. Dann fand ich das Design, zumindest von den Fotos, fand ich das halt nicht hübsch mit diesen abgenutzten. Da dachte ich halt erst, der Manga sieht so verschandelt aus, aber irgendwie, mir gefällt das auch immer noch nicht. Ich habe ja diese Manga-Day-Leseprobe, da ist ja das auch so ein bisschen übernommen von dem Design. Ich finde es immer noch hässlich.
Das ist halt wie so ein altes Buch, soll es halt sein, ne?
Ja, ich weiß, das habe ich schon verstanden, dass das wie ein altes Buch aussehen soll. Aber es sieht aus wie ein abgenutzter Manga. Das war dann auch erst irgendwie nicht so meins. Und jetzt hast du mich geinfluenced. Wahrscheinlich werde ich mir bei der nächsten Gelegenheit jetzt doch die SCL kaufen und es lesen. Also ich hatte die Manga-Leseprobe gelesen und mich interessiert, was mit diesen Kindern war. Also das Schiff, auf dem Schiff ist ja was passiert. Jetzt sagst du, da ist Dracula wohl drauf gewesen. Ja, das war man auch, das wahrscheinlich ist Dracula da drauf gewesen, nachdem was auf dem Schiff passiert ist.
Kennst du die ursprüngliche Geschichte?
Nein, kenne ich nicht.
Okay.
Mhm. Und auf diesem, dann war ja, wo die da halt in den Hafen eingefahren sind, da war ja auf dieser Küste oder auf dieser Klippe oben, da war so ein Friedhof, da waren so ein paar Kinder, die sich da getroffen haben oder Jugendliche. Und dann war aber die Leseprobe vorbei. Und jetzt war ich halt neugierig, was diese Jugendlichen da auf dem Friedhof gesucht haben. Weil das ja Midnight Children ist. Also sind das alles Vampirkinder oder so. Das hätte ich jetzt gerne gewusst. Also es war tatsächlich so, dass ich gerne weitergelesen hätte. Aber ich war irgendwie, nee, ich bin immer noch nicht so richtig dazu bereit, 12 bis 13 Euro für die Reihe auszugeben. Proband.
Allein der Zeichenstil, wirklich, selbst wenn ich die Reihe an sich total kacke fände, ich konnte mich wirklich nicht satt sehen an diesen Zeichnungen. Und was ich hinterher erst rausgefunden habe, das wusste ich gar nicht. Ich habe natürlich mich dann tot recherchiert. Ich bin ja dann immer, ich steigere mich nicht emotional in eine Reihe so krass rein, sondern ich will dann alles wissen. Ich bin dann direkt bei Google, ich habe mir alle Amazon-Reviews durchgelesen zu der Reihe, ich habe bei Manga Guide, habe ich die Review dazu gelesen und ich google alles. Und dabei habe ich eben rausgefunden, dass der Zeichner Shinichi Sakamoto, dass der ja auch Innocent gezeichnet hat. Das ist doch die Reihe, von der du so unfassbar geschwärmt hattest, ne?
Ja. Das ist die Reihe, die ich so unfassbar gut fand, aber nur ein Band gelesen habe.
Ach, du hast das gar nicht zu Ende gelesen.
Nein. Ach Mensch, ja, das ist in der ewig lange her, war auch in der Otaku-Folge. Das lief bei Tokyopop, Großformat, glaube ich, damals 10 Euro und die Reihe ist mittlerweile vergriffen. Es gibt ja aber jetzt langsam Innocent auf Englisch. Also man könnte sich jetzt anfangen, Innocent-Sammelbände auf Englisch zu kaufen. In der Hoffnung, vielleicht gibt es ja noch Innocent Rouge irgendwann auch auf Englisch. Und eventuell gibt es wohl The Climber oder so heißt das. Das ist noch eine Reihe, die nicht in Deutschland veröffentlicht wurde. Und man hofft jetzt so ein bisschen, dass Hayabusa sich natürlich dann auch noch The Climber halt von dem Mangaka holt. Aber Innocent, also das spielt in der Französischen Revolution.
Das ist doch mit diesem
und
Henker oder so, ne?
Und der Hauptcharakter ist der Henker von Paris, genau.
Ja.
Und er ist eigentlich ein ganz hart beseitigter Mensch, aber weil das halt in der Familie Tradition ist, dass halt er ist der Sohn von dem Henker von Paris, also wird er auch Henker von Paris. Also muss er sich mit der Kunst der Hinrichtung auseinandersetzen, studieren, wie Menschen töten, wie man ein Schwert schlagen muss, damit man den Kopf mit einem Hieb abtrennt und man nicht da so 10-mal draufschlagen muss, bis der Kopf endlich ab ist. Und andere Foltermethoden und alles drum und dran, das muss der halt alles machen. Und das ist ein ganz sensibler Mensch und es ist einfach eine Qual, zu sehen, wie er aufgrund seiner Familie dazu gezwungen wird, Und dann auch noch diese Hinrichtungsszene, weil natürlich auch im ersten Band eine Hinrichtung nicht geklappt hat. Und ich glaube, es war sogar jemand, den er sehr mochte, der zum Tode verurteilt wurde und den er dann hinrichten musste. Und ich fand es so schlimm zu lesen. Ich hatte dann so Angst davor, dass ich davon emotional so befangen bin, dass ich anschließend nicht mehr schlafen kann, dass ich es nicht weitergelesen habe.
Oh nein. Aber ist der Zeichenstil da genauso wunderschön?
Ja, der ist genauso wunderschön.
Oh mein Gott, ich muss diese Serie haben.
Du musst diese Serie haben, kaufst du dir jetzt auf Englisch oder ich leise dir aus, wie du möchtest.
Ist das in 9 Bänden abgeschlossen?
Ja.
Weil ich habe mal bei Kleinanzeigen geguckt und das ist ja
teuer.
Wirklich ein absolut krasser 350 Euro.
Richtig, die ist in der Bubble, ist die gerade gefragt. Also, dass ein paar Sammler die definitiv suchen und die würden dementsprechend halt auch so viel Geld dafür bezahlen. War vor 3 Jahren war das halt natürlich noch nicht so, wie alles vor 3 Jahren noch viel günstiger im Gebrauchtmarkt war.
So.
Aber ich habe Innocent, aber ich habe es vor 2 Jahren, 3 Jahren emotional nicht gepackt und habe nach dem ersten Band erstmal abgebrochen und habe es dann immer schön aufgeschoben.
Das wird mein next project.
Englisch, das ist jetzt die Gelegenheit. Es sei denn, Tokyopop wird die nachdrucken, aber ich finde, die passt doch bei Tokyopop gar nicht mehr so richtig ins Programm, weil die doch sehr von diesen, es ist ja eine Seinen-Reihe, aber die sind da eigentlich ein bisschen von weg. Also die setzen eher auf Romance und auf Boys Love und Shonen, aber so leichte Shonen halt.
Ist das bei in der englischen Ausgabe, ich meine, die Mel hatte mir das erzählt.
Ja, die hat ja auch gekauft.
Das ist doch sogar Doppelbände, ne?
Ja, richtig, das sind dann nur 4 oder 5, die man kaufen muss.
Ich nehme mir vor, wenn ich das nächste Mal bei dir bin, dann lese ich mal da rein oder ich bestelle mir den englischen Band. Eins von beiden, ich muss mal gucken. Das ist immer so, ich lese so ungern auf Englisch, wenn das so komplexe Sachen sind. Also ich lese allgemein ungern auf Englisch, weil man sich dann immer so konzentrieren muss und Konzentration ist ja sowieso nicht meine Stärke. Aber wenn das dann noch so komplizierte Sachen sind, dann fällt mir das immer besonders schwer, mich darauf einzulassen auf Englisch. Also ich überlege mal noch, aber ich habe richtig Bock. Allein wenn der Zeichenstil so geil ist und vom Storytelling überragend. Ich muss mir das merken, wie du das gesagt hast, DRCL.
Innocent ist viel besser als DRCL. Also das sagen alle zumindest, die beides gelesen haben.
Oh Gott, jetzt brauche ich es, Verena. Ich brauche es jetzt. Ich muss es haben. Naja, vielleicht gibt es ja irgendwann doch nochmal einen Nachdruck, wenn man merkt, dass der Autor jetzt hier gut ankommt. Oder vielleicht, wenn Hayabusa das jetzt alles so ins Programm nimmt, dass sie dann sagen, okay, wenn das DRCL jetzt richtig gut läuft, dann drucken wir auch nochmal Innocent in so einer Sammeledition. Wie lang ist das her, dass Innocent in Deutschland rausgekommen ist? Das ist doch schon länger, oder?
Ich denke, dass der Abschlussband so vor 2 bis 3 Jahren rausgekommen ist.
Doch erst.
Jetzt ins Blaue.
Ah, aber ich finde, das ist trotzdem, da kann man ruhig nochmal Sammelbände jetzt irgendwie auf Deutsch rausbringen.
Ja, vor allem, die müssen dann die Lizenz noch haben, weil wenn sie, obwohl stimmt ja gar nicht, das Ding ist ja komplett vergriffen, aber wenn die Lizenz ausläuft, dann müssen sie auch die Lagerbestände vernichten. Ist, habe ich zumindest laut Kase sie jetzt mir so ein bisschen zusammengereimt. Also die hatten da ja auch ein paar Reihen, wo die Lizenzen ausgelaufen sind und dann ist der Toriko zum Beispiel verramscht worden, so 42 Bände für 45 Euro.
Ja.
Über Avell und so halt, ne? Oder bücherbilliger.de.
Da habe ich ja meine Toriko-Sammlung und jetzt fehlen mir die noch 2 Bände. Einmal Band 1 fehlt mir noch und dieser mega hochvergriffene, was ist es, 29 oder 28 oder irgendwie
so? Ja, den
so.
Kriegst du auch nicht. Also 1 kannst du kriegen oder auf Englisch kaufen, aber oder man liest den halt dann online oder als, ich weiß nicht, wenn es eine E-Book-Version gibt. Ich glaube nicht, dass Toriko eine E-Book-Version hat. Aber deswegen, und weil ich niemals was davon mitbekommen habe, ich glaube, könnte gut sein, dass die Lizenz noch da ist bei Tokyopop, aber ach, die haben ab und zu haben die so geile Sachen, müssten sie nur nachdrucken, aber drucken.
Verena, halt nein, unsere neue Taktik, ich muss das doch nur in die Welt rausschreien. Oh,
ach, ja.
Mein Gott, wäre das schön, wenn ich Innocent den Manga hätte zu einem einigermaßen fairen Freundschaftspreis. Das wäre doch toll. Ja, keine Ahnung. Na okay, ich hab's jetzt in die Welt. Ich manifestiere das jetzt, Verena. Ich werde irgendwie, werde ich an Innocent kommen zu einem richtig geilen Preis und ich werde diese Serie absolut feiern. Ich bin mir ganz sicher. Okay, that was it schon. Vielen, vielen Dank, dass ihr auch im neuen Jahr hier wieder bei uns eingeschaltet habt. Wenn ihr es noch nicht längst gemacht habt, würden wir uns riesig freuen, wenn ihr noch ein Abo dalasst und uns mit 5 Sternen bewertet, auf welcher Plattform ihr uns auch immer hört. Damit unterstützt ihr uns sehr und sorgt dafür, dass Manga-Content weiter gepusht wird. Yes, und dann freuen wir uns natürlich riesig, wenn wir uns am 15. Januar in der nächsten Otaku-Folge wiederhören. Bis dahin, tschüss.
Ciao.